Später heißt es: Hast du doch selber gesagt, dass du das warst mit den Juwelen. In der letzten Nachricht sagt Ahmed dann: Mache alles lieber raus. Hat sie aber nicht. So landet der Chat erst bei der Polizei, dann in den Akten. Ein gerichtsfester Beweis für die Tatbeteiligung Ahmeds ist er allerdings nicht. Im Prozess platzt dann am 29. März 2022 eine erste Bombe. Rabis Anwälte Nöding und Kempkens lesen eine Erklärung ihres Mandanten vor. Zur Tatbeteiligung anderer Personen will und werde ich mich nicht äußern, heißt es da vorweg. Zur eigenen Rolle schon. Demnach habe ihn einer der Täter, die er aber nicht nennen wird, 4 Tage vor der Tat angesprochen, ob er nicht mitmachen wolle bei einem großen Ding. Fette Beutelocke, der Plan würde stehen, er müsse nur das Auto besorgen und Schmiere stehen. Es war von großer möglicher Tatbeute die Rede, und so habe ich mich relativ schnell überreden lassen, lässt Rabbi seine Anwälte vortragen. Ein paar Tage vor dem geplanten Bruch seien sie dann in Dresden am grünen Gewölbe gewesen und hätten alles hinter der Mauer gecheckt. Zu diesem Zeitpunkt sei das schmiedeeiserne Schutzgitter bereits angesägt und mit Klebeband wieder fixiert gewesen. In der Tatnacht sei Rabbi dann zwar in das Auto nach Dresden gestiegen, am Steuer des Autos sei Jihad Remo gesessen. Es ist der einzige Name, den Rabbi Remo an diesem Tag nennt. Als dann die Polizei auftauchte und im Kofferraum das Einbruchswerkzeug fand, habe er nicht mehr an einen Zufall, sondern an eine gezielte Observation geglaubt. Jihad Remo sei danach allein weitergefahren, alle anderen hätten diskutiert. Für ihn selbst aber sei klar gewesen, dass die Sache damit vorüber gewesen sei. Zu hohes Risiko. Also sei er in Berlin geblieben und zurück zur Wohnung seiner Eltern gelaufen. Dort habe er dann die Nacht verbracht. Damit wäre Rabbi lediglich an straflosen Vorbereitungshandlungen beteiligt gewesen. Die anderen Angeklagten im Prozesssaal reagieren erstaunt auf die Einlassung und tuscheln mit ihren Verteidigern. Rabbi Remo, der mit dem einen M als Unschuld aus Neukölln. Klingt zu schön, um wahr zu sein. Ist es auch nicht. Das stellt sich später heraus. Mitte Juni klärt das Gericht erst einmal die Sache mit den sächsischen Wunderhunden. Im Saal laufen die Bilder des Schnüffeleinsatzes. Haken an der Beweisführung. Zwischen Einbruch und Bloodhound-Riecherei liegen 480 Tage. Eine Kommissarin sagt, dass an der Diensthundeschule, aus der die 4 Mantrailer-Hunde stammen, eingeschätzt wurde, dass sie noch sehr lange Zeit danach Gerüche wahrnehmen können. Eine Meinung, die sie ziemlich exklusiv vertritt. Das Landgericht befragt Kai-Uwe Goss vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Der Mann ist Umweltchemiker und wird als Sachverständiger angehört. Menschlicher Geruch verfliegt relativ schnell, wenn die Quelle weg ist, sagt er. Der Grund ist, Bakterien, die auf Hautschuppen liegen, produzierten außerhalb des menschlichen Körpers schon nach kürzester Zeit nicht mehr den für einen Menschen typischen Geruch. Wie kommt das Schnüffelergebnis dann aber zustande? Rechtsanwalt Carsten Brunzel hat eine Idee. Hat der Hund sich schon mal belogen? Fragt er einen der Polizisten. Nein, so läuft das nicht, antwortet der. Ich bin derjenige, der den Hund verstehen muss. Aha. Keine weiteren Fragen, Euer Ehren, entgegnet der Anwalt.